Willkommen zum Durchblick Philosophie, der inspirierenden Philosophiestunde für alle. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie sowie durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Dieser Podcast ist übrigens Teil von wissenschaftspodcasts.de, einer Online-Plattform, die sich die Vermittlung von Wissenschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Du findest dort Podcasts zu allen möglichen Gebieten der Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Wir sind im Moment jedenfalls in der Staatstheorie. Die Staatstheorie beschäftigt sich damit, wie Menschen ihr Zusammenleben regeln sollten. Eine grundlegende Einführung hörst du in Episode 63. In der letzten Episode 69 habe ich das Theoriekonstrukt Gesellschaftsvertrag vorgestellt, das in der neuzeitlichen Staatstheorie zentral war. In der heutigen Episode werde ich das Modell nochmal wiederholen und einige wichtige Aspekte auf allgemeiner Ebene genauer erklären. Danach werde ich einen Ausblick auf die einzelnen Varianten dieses Modells geben, sowie eine Übersicht über die weiteren Episoden zu diesem Themengebiet. Worum geht's also beim Gesellschaftsvertrag? Spulen wir zuerst ein bisschen zurück. In den Episoden 66 bis 68 haben wir die Staatstheorie des antiken Philosophen Aristoteles kennengelernt. Aristoteles hatte behauptet, dass es zur Natur des Menschen gehört, im Staat zu leben. Natur ist das Angeborene, das, womit wir auf die Welt kommen, siehe die Episoden 2 bis 4 in diesem Podcast. Der Mensch ist einfach ein Gemeinschaftswesen, sagt Aristoteles, griechisch ein Zoon Politikon. Ähnlich wie Bienen, Wölfe oder Elefanten, nur eben auf einem sehr viel höheren, komplexeren Level. Denn alle die Dinge, die das menschliche Leben ausmachen, die Suche nach Wahrheit, nach Glück und nach Gerechtigkeit, alles das funktioniert laut Aristoteles nur in der organisierten Gemeinschaft. Und deshalb ist das Leben des Menschen erst im Staat so richtig menschlich. Außerhalb des Staates leben eigentlich nur wilde Tiere oder Götter, die für ein gelungenes Leben keinen Staat brauchen. Diese Idee war ziemlich lange ziemlich einflussreich in Europa. Auch im Mittelalter, das ich jetzt in diesem Podcast einfach ganz frech überspringe. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt dann erst die Neuzeit, die etwa im 16. 17. Jahrhundert anfängt. Die Klassiker der neuzeitlichen Staatstheorie sind Thomas Hobbes, 16. Jahrhundert, John Locke, 17. Jahrhundert und Jean-Jacques Rousseau, 18. Jahrhundert. Alle drei haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, warum es einen Staat gibt und wie der Staat aussehen sollte. Aber sie sind sich erstmal in einer Sache einig, nämlich dass Aristoteles nicht recht hat, dass der völlig falsch liegt. Sie sagen, der Mensch kann natürlich auch ohne Staat leben und er wäre dann immer noch ein Mensch. Was denn sonst? Der Mensch lebt nicht im Staat, weil er muss, sondern deswegen, weil er will. Dass es den Staat gibt, lassen wir uns bitteschön nicht von irgendeinem ominösen Naturgesetz diktieren. Auch nicht von Leuten, die behaupten, dass Gott ihnen gesagt hat, dass er das will. Ein Staat ist auch nicht deswegen legitim, also gerechtfertigt, weil es ihn immer schon gab oder weil er uns erfolgreich aufgezwungen wird. Sondern ein Staat ist dann legitim, wenn wir ihm selber zustimmen würden. Wir sind wir alle zusammen, die in diesem Staat leben. Zustimmen heißt, wir verabreden untereinander, dass es diesen Staat gibt. Wir schließen einen sogenannten Gesellschaftsvertrag, also einen Vertrag, der aus einer Gruppe Menschen einen Staat macht. Diesen Ansatz nennen wir in der Philosophie Vertragstheorie oder mit coolem lateinischen Fremdwort Kontraktualismus. Von Kontrakt ist gleich Vertrag. Der Kontraktualismus sagt also, der Staat ist dann legitim, wenn wir als Bürger ausreichend Grund haben, ihm zuzustimmen. Diese Zustimmung muss aber selber legitim sein. Das heißt, wir dürfen beim Abschluss des Vertrags nicht erpresst werden, wir dürfen nicht unter Drogen stehen, nicht mit falschen Werbeversprechen und Clickbaits geködert oder sogar getäuscht werden. Sondern der Vertrag muss so aussehen, dass es tatsächlich in unserem Interesse ist, genau diesen Vertrag zu unterschreiben. Beim Unterschreiben eines Vertrags gehe ich ja Verpflichtungen ein, die ich vorher nicht hatte. Das ist auch bei Arbeitsverträgen so, bei Kreditverträgen und so weiter. Das bedeutet natürlich, dass es auch Konsequenzen gibt, wenn ich diese Pflichten nicht einhalte. Nun sind Pflichten und Konsequenzen natürlich nichts Schönes. Darauf hat normalerweise niemand große Lust. Es muss also wirklich so sein, dass dieser Vertrag unser Leben besser macht. Und das bedeutet umgekehrt, dass unser Leben ohne diesen Vertrag schlechter wäre. Eine Vertragstheorie beschreibt darum zuerst mal, wie das Leben ohne diesen Vertrag wäre. Das heißt, ganz ohne Staat. Der Staat ist eine Art Vertrag, also etwas künstlich Konstruiertes. Etwas, das man im Prinzip auch weglassen kann. In der Natur gibt es nämlich keine Verträge. Menschen gibt es da aber sehr wohl. Und wie dieses Leben aussieht, das hängt nur noch von der Natur des Menschen ab, also von dem, was die Menschen mit auf die Welt bringen, was ihnen sozusagen einprogrammiert ist. Sind sie egoistisch? Oder versuchen sie moralisch zu handeln? Wissen sie überhaupt, was Moral ist? Versuchen sie zu kooperieren oder nicht und so weiter? Die Natur des Menschen bestimmt, wie dieses Zusammenleben aussieht, deswegen heißt dieses Leben ohne Staat in der Philosophie Naturzustand. An der Stelle ist Aristoteles, wie gesagt, schon raus, denn der Gesellschaftszustand ist ja für ihn schon der Naturzustand. Siehe vorhin. Genau das bestreiten jetzt die Kontraktualisten. Sie betonen, dass der Staat etwas vom Menschen Konstruiertes ist. Etwas Künstliches, nichts Natürliches. Wir könnten auch ohne Staat leben, dann wären wir im Naturzustand. Wenn wir wissen, wie dieser Zustand aussieht, dann wissen wir auch, welche Probleme wir ohne Staat haben. Und dann haben wir wahrscheinlich auch schon eine Idee, wofür wir den Staat brauchen, was der Staat leisten soll und was demzufolge ein guter Staat ist. In jedem Fall muss eine Vertragstheorie dann erstens erklären, wie genau dieser Vertrag aussieht, den die Menschen unterschreiben, und zweitens, warum es tatsächlich im Interesse aller Menschen ist, diesen Vertrag zu unterschreiben. Wenn wir uns genauer anschauen, was Hobbes, Locke und Rousseau in diesen Vertrag reinschreiben wollten, dann werden wir auf gravierende Unterschiede stoßen. Damit will ich jetzt aber noch ein wenig warten. Es gibt nämlich auch ganz grundlegende Einwände zum Modell Gesellschaftsvertrag, und zwar unabhängig davon, was genau drinsteht. Diese Schwierigkeiten sollten wir uns zuerst ansehen. Denn erst wenn wir überzeugt sind, dass dieses Modell im Grundsatz Sinn ergibt, erst dann lohnt es sich ja anzuschauen, welche Verträge wir überhaupt zur Auswahl haben. Gegen das Modell Gesellschaftsvertrag könnten wir folgende Einwände erheben. Erstens könnten wir bestreiten, dass wir wissen, wie der Naturzustand aussieht. Zweitens könnten wir feststellen, dass dieser ominöse Gesellschaftsvertrag in Wahrheit noch niemals von irgendjemandem abgeschlossen wurde. Beide Einwände habe ich in der letzten Episode nur kurz erwähnt, heute will ich mir dafür etwas Zeit nehmen. Beginnen wir mit dem ersten Einwand. Die Vertragstheorie setzt ja anscheinend voraus, dass wir wissen, wie der Naturzustand aussieht. Woher um alles in der Welt sollen wir das aber wissen? Woher sollen wir die Natur des Menschen denn kennen? Wir kennen den Menschen ja nur innerhalb von Gesellschaften, die es schon gibt. Siehe Episode 2 bis 5. Wie dieser Mensch ohne Gesellschaft aussehen würde, das wissen wir nicht. Können wir auch gar nicht wissen. Das ist Spekulation. Wir können vielleicht sogar sagen, das ist Ideologie. Es ist einfach eine unbeweisbare Annahme, die wir der Wirklichkeit überstülpen, damit unsere tollen Theorien besser funktionieren. Aber wenn wir diese Natur, wie gesagt, gar nicht kennen können, dann fällt doch dieses ganze Kontraktualismus-Konstrukt in sich wieder zusammen, oder? An diesem Einwand ist zunächst mal sehr viel dran. Ja, wir betreiben hier Spekulation, vielleicht sogar Ideologie. Ja, wir wissen nicht sicher, ob unser Menschenbild zutrifft. Nun ist es allerdings so, dass wir in der Staatstheorie immer irgendein Menschenbild zugrunde legen müssen. Siehe Episode 63. Denn wenn wir uns fragen, ob unser Staat überhaupt gut oder sinnvoll eingerichtet ist, dann müssen wir uns ja auch andere Optionen anschauen. Wir müssen uns also vorstellen können, dass unser Zusammenleben auch völlig anders aussehen könnte. Wenn wir uns das nicht vorstellen könnten, dann könnten wir auch keinen Plan machen, um es zu verändern. Wenn wir es besser machen wollen, müssen wir uns also vorstellen können, wie Menschen und ihr Zusammenleben funktionieren, unabhängig davon, wie wir es jetzt schon tatsächlich machen. Und damit betreten wir automatisch das Gebiet der Spekulation, der Ideologie. Lass mich das mal zuspitzen. Ohne Ideologie gibt's wahrscheinlich gar keine Politik. Ohne Ideologie können wir höchstens verwalten, aber nicht gestalten. Wenn wir das Zusammenleben von Menschen besser machen wollen, dann müssen wir irgendwelche Annahmen darüber treffen, wie der Mensch funktioniert und was gut für ihn ist. Da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Wahrscheinlich ist in der Staatstheorie also immer etwas Ideologie drin, eine Art ungedeckter Kredit. Was sollten wir aus dieser Erkenntnis machen? Daraus folgt, dass dieser Kredit möglichst klein sein sollte. Wenn wir über die menschliche Natur und über das Gute spekulieren, dann sollten wir also erstens möglichst wenig Annahmen treffen, zweitens diese Annahmen explizit machen, also offenlegen, was wir da annehmen, und diese Annahmen drittens so gut es geht begründen. Dann wird das Ganze nämlich diskutierbar. Und dann haben wir eine Chance, dass zumindest solide Philosophie draus wird. Das wäre also jetzt die Antwort auf den ersten Einwand. Ja, hier ist Spekulation drin, aber an der kommen wir gar nicht vorbei. Wir müssen Spekulation betreiben, also sollten wir das wenigstens auf die richtige Art und Weise tun. Zweiter Einwand. Es hat so einen Gesellschaftsvertrag niemals wirklich gegeben. Und es wird ihn vermutlich auch nie wirklich geben. Du bist niemals gefragt worden, wie der Staat aussehen soll, in den du hineingeboren bist. Gut, in einer Demokratie kannst du zumindest ein bisschen mitbestimmen, wer gerade regiert. Aber das setzt ja schon voraus, dass es einen Staat gibt, ein Grundgesetz und so weiter. In Wahrheit entstehen Staaten halt historisch irgendwie aus irgendwas, das vorher schon da war. Anders geht's ja auch nicht. Es werden sich niemals 80 Millionen Leute an einen großen Tisch setzen und darüber diskutieren, wie ihr Staat aussehen soll, in dem sie nachher leben. Das ist doch völlig wirklichkeitsfremder Quark, oder? Aber wenn der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages dermaßen unrealistisch ist, was sollen wir dann damit? Und das ist auch in etwa die Kritik, die der Philosoph David Hume am Modell Gesellschaftsvertrag geübt hat. Die Antwort der Kontraktualisten wäre, dass wir sie missverstanden haben. Der Gesellschaftsvertrag ist ein Gedankenexperiment. Die Vertragstheorie beantwortet keine deskriptiven Fragen, sondern normative. Siehe Episode 29. Das heißt, es geht ihr nicht darum, wie Staaten tatsächlich entstanden sind und wie sie wirklich aussehen, sondern darum, wie sie aussehen sollten. Dafür stellen wir uns vor, wie das Leben ohne Staat wäre, und aus dieser Vorstellung, aus diesem Gedankenexperiment, zeigen wir, wofür wir den Staat überhaupt brauchen. Daraus folgern wir dann, was ein guter Staat ist und was nicht. Und das ist auch schon alles. Damit haben wir nämlich Argumente an der Hand, mit denen wir unseren echten Staat zum Besseren verändern können. Wenn wir nämlich mit diesem Gedankenexperiment sagen können, ein guter Staat, ein gerechter Staat, der würde A machen und nicht B, dann wäre das doch eine Begründung dafür, dass unser echter Staat auch A machen soll und nicht B. Dann hätten wir doch viel gewonnen. Anmerkung, vielleicht sind wir dann immer noch nicht am Ziel. Es kann ja sein, dass wir in einer Welt leben, in der A halt sehr, sehr schwierig oder sehr unrealistisch ist, weil wir zu wenig Ressourcen haben, weil wir technologisch noch nicht so weit sind, weil die Leute da einfach nicht mitspielen, weil das gegen unsere Tradition und unsere Kultur geht und so weiter und so weiter. Ja, das kann alles sein. Die Philosophie kann ja auch nicht alles lösen. Um Politik zu machen, sollte man sich schon auch mit Wirtschaft auskennen, mit Kultur, mit Geschichte und so weiter. Der Anspruch der Philosophie ist dann erstmal zu diskutieren, wo es in etwa hingehen sollte. Wie das dann ganz konkret funktioniert, also wie wir da hinkommen und wo wir da genau rauskommen, das sind auch sehr wichtige Fragen, aber eben keine rein philosophischen mehr. Man sieht also, die Vertragstheorie hat auf beide Einwände erstmal ganz ordentliche Antworten parat. Ein weiterer Vorzug der Vertragstheorien ist, dass sie Menschen als grundsätzlich gleichwertig ansieht. Denn der Vertrag soll ja so sein, dass ihm alle vernünftigerweise zustimmen, weil er allen nützt. Das heißt, dass alle gleichermaßen mitbestimmen, wie der Staat aussehen soll. Und das heißt, dass alle gleich viele Stimmen haben. In der Antike war das teilweise noch anders. Platon wollte den Staat gleich den Leuten anvertrauen, die von Natur aus vernünftiger sind als die anderen. Siehe Episode 64 und 65. Und auch sein Schüler Aristoteles hat uns ja in Episode 66 erklärt, dass Macht und Herrschaft unter Menschen von Natur aus bestehen, und zwar deswegen, weil es von Natur aus Leute gibt, die das mit dem Denken besser hinkriegen als andere. In Episode 68 habe ich zwar dafür argumentiert, das alles etwas flexibel zu sehen, aber es stimmt schon. Wenn die Menschen von Natur aus unterschiedlich geeignet sind zum Selberdenken und zum Macht ausüben, also wenn das in der Natur läge, dann gibt es eine sehr hohe Gefahr, dass wir Diskriminierung, Rassismus oder Sexismus in unsere Gesellschaft mit einbauen. Die Kontraktualisten werden dagegen alle von einer natürlichen Gleichheit der Menschen ausgehen und daraus auch ihre Gleichberechtigung im Gesellschaftsvertrag folgern. Diese Gleichberechtigung ist ganz tief ins Vertragsmodell eingebaut. Und das klingt doch erstmal nach einer guten Idee, oder? Damit stehen die Vertragstheorien fürs Erste ganz gut da. Natürlich sind Zweifel immer noch erlaubt und die werden hoffentlich auch in diesem Podcast noch ihren Platz kriegen. Aber ich denke, die Grundidee ist jetzt erstmal plausibel und wir können uns endlich anschauen, was wir denn so für Verträge zur Auswahl haben. Kurze Wiederholung. In der letzten Episode haben wir uns vorgestellt, dass eine Gruppe von 50 bis 80 Menschen auf einer einsamen Insel strandet und dort versucht klarzukommen. Dabei habe ich drei mögliche Szenarien skizziert, also drei Versionen für den Naturzustand, also das Leben ohne Staat. Einen Worst Case, einen Best Case und dazwischen einen, naja, einen Medium Case. Welcher Fall eintritt, hängt im Wesentlichen davon ab, welches Menschenbild wir vertreten. Erstens der Worst Case. Die Menschen sind ohne Staat egoistisch und kämpfen nur um ihr eigenes Überleben. Es entstehen Chaos und Krieg, jeder kämpft gegen jeden. Dieses Szenario hat Thomas Hobbes vertreten. In dieser Welt müssen die Menschen sich zusammensetzen, um eine Art Waffenstillstand zu schließen, und sie kreieren einen autoritären Staat, also einen Staat, der so stark ist, so viel Macht und Gewalt hat, dass er die Leute alle in Schach halten kann. Zweitens der Medium Case. Die Menschen auf der Insel wissen durchaus, dass sie sich moralisch verhalten müssen. Und sie können im Prinzip auch kooperieren. Aber sie wissen gleichzeitig, dass es in der Praxis nicht so richtig funktioniert, wenn sie sich nicht vorher zusammensetzen und ein paar Dinge klären. Und jemanden bestimmen, der alles das, was sie klären, auch durchsetzt. Dieses Szenario hat John Locke vertreten. Heraus kommt ein liberaler Rechtsstaat, also ein Staat, der nur bestimmte Aufgaben hat und sich an diese Aufgaben auch halten muss. Drittens der Best Case. Die Menschen kommen eigentlich prima alleine klar. Vielleicht kooperieren sie, vielleicht auch nicht. Sie haben jedenfalls überhaupt keinen Grund, sich gegenseitig Stress zu machen. Dieses Szenario hat Jean-Jacques Rousseau vertreten. Heraus kommt eigentlich gar kein Staat, denn es gibt ja kein Problem, das wir lösen müssen. Hier wird's bei Rousseau etwas kompliziert, weil er erklärt, dass wir in diesen Zustand leider nicht zurück können und es doch alles etwas anders funktionieren muss. Heraus kommt bei ihm am Ende eine direkte Demokratie. Weil Rousseau aber der letzte der drei Klassiker ist, werde ich das noch etwas vor mir herschieben. Dagegen werden wir uns als erstes die Anarchisten anschauen. Das sind Philosophen, die auch vom Best Case ausgehen. Sie halten den Naturzustand für optimal und fordern tatsächlich, dass wir dahin zurückgehen. Anarchisten sind zwar im strengen Sinn keine Vertragstheoretiker, weil sie ja keinen Staat wollen und somit auch keinen Gesellschaftsvertrag. Sie passen aber an dieser Stelle einfach sehr gut in diesen Podcast rein, weil sie das dritte Szenario direkt ausbuchstabieren. Zu Rousseau kommen wir dann, wie gesagt, deutlich später. Noch eine Anmerkung. Das Menschenbild ist nicht der einzige Faktor in der Vertragstheorie. Wie sich das Leben auf der Insel entwickelt, hängt nämlich nicht nur von den Menschen darauf ab, sondern auch von der Insel selbst. Wenn sie sehr klein ist und sehr wenig hergibt an Nahrung, Baumaterial und Brennstoff, dann werden wir dort wahrscheinlich sehr viel mehr Konflikte und Probleme haben, als wenn es sich um ein großes und warmes Schlaraffenland handelt. Für die Beschreibung des Naturzustands müssen wir uns also auch die Natur um die Menschen herum anschauen. Es geht nicht nur um Menschen, sondern auch um Dinge, genauer gesagt um Ressourcen. Und spätestens im Gesellschaftsvertrag wird die Verteilung von Ressourcen eine ganz enorme Rolle spielen. Wir werden automatisch auf das Thema Eigentum stoßen und in der Folge auch auf die Frage nach Gerechtigkeit. Und auch dafür gibt es, tada, zwei Vertragstheorien. Dieses Mal aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. John Rawls auf der einen Seite mit seiner Theory of Justice, auf der anderen Seite den libertären Denker Robert Nozick mit seinem Buch Anarchy, State and Utopia, das die vielleicht ausführlichste Theorie des Naturzustands enthält und wieder auf John Locke zurückgreift. Zwischendurch werden aber noch viele andere Themen auftauchen, denen ich ebenfalls nachgehen will. Erstens, Strafzwecktheorie. Staaten stellen nicht nur Gesetze auf, sondern sie bestrafen auch Leute, die sich nicht dran halten. Aber warum eigentlich? Was genau ist der Zweck von Strafen? Was bringen die uns? Zweitens, Rechtsphilosophie. Gibt es ein geltendes Recht außerhalb des real existierenden Staates? Konkret, gibt es ungerechte Gesetze? Wenn ja, was passiert, wenn sich jemand an ein ungerechtes Gesetz hält und dabei jemand anderem was Schlimmes antut? Müssen wir den dann nicht nachher bestrafen, obwohl er sich zu seiner Zeit ans Gesetz gehalten hat? Drittens, Sicherheit versus Freiheit. Geradezu ein Schlager der Vertragstheorie, vielleicht sogar ihr Herzstück. Im Vertrag verpflichten sich Menschen zu etwas, sie geben dabei ja Freiheiten auf. Was kriegen sie dafür? Sicherheit? Wie viel davon? Wie viel Freiheit wollen wir für unsere Sicherheit bezahlen? Oder wie viel Sicherheit für unsere Freiheit? Als besonderen Anwendungsfall dazu betrachten wir hoffentlich auch noch viertens Meinungsfreiheit. Seit vielen Jahren ein beliebtes Streitthema in Deutschland. Was genau ist Meinungsfreiheit überhaupt? Wer hat diesen Anspruch gegenüber wem? Sollte sie Grenzen haben? Wenn ja, welche? Und warum? Und wer setzt die Meinungsfreiheit wie durch? Fünftens. Im Staat geht es dauernd um die Verteilung von Macht. Aber was ist Macht überhaupt? Gibt es einen Unterschied zwischen Macht und Gewalt? Sechstens. Was genau ist eigentlich Demokratie? Was ist sozusagen das Demokratische an der Demokratie? Wann ist eine Demokratie lebendig und wann stirbt sie? Und ganz aktuell, was genau ist Populismus? Ist das eine Bedrohung für die Demokratie und warum? Siebtens, wie sollten verschiedene Staaten ihr Verhältnis untereinander regeln, solange es keine Weltregierung oben drüber gibt? Wie können wir gewaltsame Konflikte verhindern? Und hat die Philosophie hier irgendwas beizutragen? Wie viel ich von diesen Themen behandle und in welcher Reihenfolge, das steht doch nicht endgültig fest. Du siehst jedenfalls, allein das Grundmodell Vertragstheorie gibt locker noch 20 Episoden her. Dieser Podcast ist also noch lange nicht zu Ende. Wenn du mich unterstützen willst, dann empfiehl mich doch gerne auf Social Media weiter oder auch im echten Leben. Ich freue mich auch über 5 Sterne bei Spotify oder iTunes oder eine nette Rezension im Apple Store. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!